Herzlich willkommen zu Spurlos, ein Podcast, in welchem es um verschwundene Menschen geht, von denen bis heute jede Spur fehlt. Heute melde ich mich nach langer Zeit mal wieder zurück, dieses Mal mit einem deutschen Fall, der schon 25 Jahre zurückliegt. Es geht um Sonja Engelbrecht. Sonja Engelbrecht wohnte bei ihren Eltern in Leim. Sie besuchte die Wirtschafts- und Fachoberschule und machte ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei. Sie ging gern und oft aus und hatte viele Verehrer. Zusammen mit ihrer Schwester teilte sie sich ein Auto, mit welchem sie sich immer gegenseitig abholten. Sonja verschwand in der Nacht zum 11. April 1995. Sie war bei ihrem Verschwinden 19 Jahre alt. Sonja war mit ihren Freunden im Lokal Vollmond in der Schleißheimer Straße gewesen. Um 2.30 Uhr ging sie mit ihrem Schulfreund Robert zum Stiegelmeierplatz. Dort wollte sie ihre Schwester anrufen, damit sie sie abholt. Sie hatte eine Mark 20 dabei, welche nicht für ein Taxi gereicht hätten. Deshalb lieh ihr Robert seine Telefonkarte und begleitete sie zur Telefonzelle. Dann kam jedoch seine Tram und er stieg ein. Ein Anruf kam bei Sonjas Schwester nie an. In den folgenden Tagen suchte die Polizei die ganze Umgebung ab, doch weder ihr Ausweis noch ihr Schlüssel wurden gefunden. Nach 15 Tagen übernahm die Mordkommission den Fall. Auch Sonjas Familie und Freunde wurden aktiv. Sie gingen in Radiostudios, brachten Suchzettel an Laternen und Wänden an und klapperten mehrere Kneipen ab. Sie gaben sogar 8.000 Mark für einen unzuverlässigen Privatdetektiv aus, informierten sich über Sekten und Satanskult und ließen sich sogar von Wahrsagern beraten. Im Mai 1995 ging die Mordkommission von einem Verbrechen aus. Sonjas Mutter konnte und wollte sich nicht mit dem möglichen Tod ihrer Tochter abfinden. Deshalb nahm sie Kontakt auf mit Eltern, denen Ähnliches widerfahren ist, sowie Sektenpfarrern. Außerdem kaufte sie sich einen Videorekorder, um jede Vermisstensendung, Berichte über Sektenaktivitäten und Mädchenhändler aufzunehmen. In ihren Recherchen stieß die Mutter auf drei Schülerinnen an der Maria-Barth-Schule in Nymphenburg, auf welche auch Sonja gegangen war. Ingrid Sonnleitner verschwand im Januar 1983 im Alter von 18 Jahren und wurde nicht mehr gesehen. 1994 wurde die Schülerin Stefanie Karl, ebenfalls zu dem Zeitpunkt 18, ermordet. Sonja hatte der Tod der Mitschülerin sehr mitgenommen. Sie war danach laut ihrer Mutter noch vorsichtiger im Umgang mit Fremden. An jeder deutschen Grenze hatte man Sonjas Foto. Selbst Interpol war eingeschaltet. Robert wurde auch nochmal vernommen, aber bald war die Kripo sicher, dass er nichts damit zu tun hat. Auch der Garten der Familie wurde umgegraben. 80 Zeugen, Freunde und Bekannte wurden vernommen. Es wurden Sonjas Abneigungen, Vorlieben etc. dokumentiert. Sonja soll auch immer mal heimlich per Anhalter heimgefahren sein, weswegen die Polizei davon ausgeht, dass sie auch in der Nacht ihres Verschwindens in ein Auto eines Fremden stieg. Dafür gibt es aber keine Beweise. Das waren jetzt erstmal die allgemeinen Fakten rund um Sonjas Verschwinden. Es gibt noch eine Seite, und zwar sonja-engelbrecht.de, wo es sehr viel tiefgehendere Infos gibt, die ich auch noch gerne besprechen würde. Einige Wochen bevor Sonja verschwand, bemerkte sie, dass bei längeren Telefongesprächen Knackgeräusche im Hörer auftraten. Ihre Eltern waren der Meinung, dass es sich um technische Störungen handelte. Allerdings traten diese Geräusche ab und zu noch einige Zeit nach Sonjas Verschwinden und sogar nach Austausch des Telefons auf. Nun gingen die Eltern davon aus, dass ihre bzw. Sonjas Gespräche abgehört wurden. Das gaben sie auch so bei der Polizei an, der Kriminaloberrat verneinte aber so eine Aktion seitens der Polizei, obwohl Sonjas Eltern dies nach ihrem Verschwinden akzeptiert hätten. Sie wären also einverstanden gewesen, hätte die Polizei ihre Gespräche überwacht. Nun mussten sie aber davon ausgehen, dass das Abhören unberechtigt erfolgte. Am 21.03.1995 lag vor der Wohnungstür eine rote Rose mit chinesischen Schriftzeichen auf den Blütenblättern, die »Ich liebe dich« bedeuten. Sonja wusste nicht genau, wer die Rose abgelegt hatte, vermutete aber, es war Robert. Achtung, das ist nicht der gleiche Robert, mit dem sie am Tag ihres Verschwindens unterwegs war. Sie waren einmal zusammen aus, aber dabei blieb es, weil Sonja kein Interesse an ihm hatte. Und nach Sonjas Verschwinden sprach ihre Schwester Robert im Lokal Tilt auf die Rose an, und dort gab er zu, dass er die Rose bemalt und vor der Tür abgelegt hatte. Er soll auch am Ostersonntag, 5 Tage nach Sonjas Verschwinden, um 4:40 Uhr morgens bei ihren Eltern angerufen haben, aber er hatte aufgelegt, bevor sie abnahmen. Man weiß nicht, aus welchem Grund er dort anrief. Trotz der überall angebrachten Plakate, auch am Till, will er nichts von ihrem Verschwinden gewusst haben und gab an, dass Sonja labil sei und eventuell Selbstmord begangen habe. Und Robert, also der Robert, mit dem sie zuletzt unterwegs war, wohl wisse, wo sie sei. In letzter Zeit verstand sich Sonja gut mit einem Thomas, Student und ehemaliger Mitschüler ihrer Schwester. Das könnte Robert eventuell geärgert haben, denn laut Sonja nervte sie dieser ziemlich. Sie ließ sich auch sehr oft verleugnen, damit sie nicht mit ihm ausgehen musste. Am 4.4.1995 hatte Sonja Geburtstag und feierte in den folgenden Tagen mit ihren Freundinnen in verschiedenen Diskotheken. Am 6.4. waren sie sehr lange im Tilt. Am nächsten Tag fand die Geburtstagsfeier in der Wohnung von zwei ihren Freundinnen statt. Sonja blieb bis zum darauffolgenden Tag, den Samstag. Am Sonntag war sie nochmal bei den beiden. Am Montag, den 10.4., war Sonja durch das Feiern sehr müde und hatte nicht vor, an diesem Abend nochmal auszugehen. Sie hatte sich auch nicht das Auto, welches sie mit ihrer Schwester teilte, reserviert. Ich persönlich finde die Aussage von Robert sehr seltsam, dass Sonja selbstmordgefährdet wäre. Ich hatte in einem Artikel gelesen, dass Sonja eher ein fröhlicher Mensch war und Spaß in der Schule hatte. Natürlich kann man nie in einen Menschen reinschauen. Allerdings glaube ich auch kaum, dass Sonja über solche Gedanken mit Robert gesprochen hätte. Zumal er ja nur ein Bekannter war, mit dem sie mal ausgegangen war, und sie schien ihn ja auch nicht besonders zu mögen. Sie war ja genervt von ihm und wollte nicht mehr mit ihm ausgehen. Nun zum Abend des Verschwindens. Sonja und ihre Freunde blieben bis ca. 0:40 Uhr im Lokal Vollmond. Danach gingen sie zu Fuß zu der Wohnung eines Freundes, der mitgefeiert hatte, nämlich Julian. Julians Eltern waren nicht zu Hause. Die Wohnung befindet sich in der Schellingstraße, circa 8 Minuten Laufweg vom Lokal entfernt. Julian gab an, dass Robert und Sonja ihm und Josef, das ist Julians Freund, der an diesem Abend auch mit dabei war, einfach zu der Wohnung gefolgt seien. Es war ihm eigentlich gar nicht recht gewesen, denn er wollte schlafen gehen. Drei Jungs sagten aus, dass Sonja und Robert gegen 21:40 Uhr im Vollmond angekommen sein sollen. Im Gegensatz dazu behauptet eine Bewohnerin in Julians Haus, dass sie Sonja und Robert schon gegen 22 Uhr im Hausflur gesehen hat. Sonja und Robert sollen sich bis 2:10 Uhr in der Wohnung aufgehalten haben. Julian musste sie quasi rausschmeißen, damit er und Josef nun endlich schlafen gehen konnten. Julian sagte aus, dass es Robert überhaupt nicht eilig hatte und nach gar nicht gehen wollte. Sonja hingegen soll wohl sehr müde gewesen sein. Sie wollte wohl schon in der Wohnung ihre Schwester anrufen, damit sie abholte. Es wurde wohl geäußert, dass man dies um so eine Uhrzeit nicht mehr macht, und Sonja hatte dann wohl Angst, ihre Schwester anzurufen. Gegen 2 Uhr rief jemand bei ihrer Freundin Maria zu Hause an und drohte ihr mit verstellter Stimme. Sie war sich sicher, dass Robert der Anrufer war, denn ihre Eltern waren nicht zu Hause und nur ihre Freunde bzw. ihre Clique wussten davon. Maria hatte eine Schulfreundin bei sich und nach dem Anruf so große Angst, dass sie zu einer Nachbarin gegangen ist. Ein ehemaliges Mitglied einer Sekte wertete den Anruf als übliche Art der Androhung von Strafen bei Ungehorsam in der Szene. Julian sagte aus, dass niemand in der Wohnung telefoniert hätte, und auch Robert stritt ab, dass er der Anrufer war, denn man sagte ja, dass man um diese Uhrzeit niemanden mehr anrufen könne. Am 23.05. erklärte der Kriminaloberrat Sonjas Eltern, dass Robert zugab, der Anrufer gewesen zu sein, und zwar von Julians Wohnung aus, was wiederum bedeutet, dass beide zunächst gelogen haben. Maria erhielt später weitere Anrufe. Sie wollte nach Sonjas Verschwinden nichts mehr mit der Clique zu tun haben. Die anderen Freundinnen von Sonja versuchten aber mehrfach, Maria wieder in die Gruppe zurückzuholen, indem sie sie anriefen und auf ein Treffen drängten. Am 23.09.1995 wurde Maria von den Freunden vom Hauptbahnhof aus angerufen und bedroht. Im März 1996 rief sogar Robert bei ihr an. Die Mieter unter Julians Wohnung gaben an, dass dieser, wenn seine Eltern nicht da waren, von merkwürdigen Leuten besucht wurde und es häufig laut zugehen würde. Das Haus war sehr hellhörig. Es wurde auch behauptet, dass Julian haschte und dealte. In der Nacht von Sonjas Verschwinden hörten die Nachbarn aber keinen Lärm aus Julians Wohnung. Und die Besuche der obskuren Leute hörten laut der Nachbarn auf, nachdem Sonjas Vater im Haus gewesen war. Ein halbes Jahr nach dem Verschwinden von Sonja hängten ihre Eltern ein Suchplakat bei Julians Haus auf. Die Bewohnerin unter Julians Wohnung will beobachtet haben, wie er, als er das Plakat sah, einen großen Bogen darum machte und sogar die Straßenseite wechselte. Jetzt wird es allerdings noch merkwürdiger. Wir wissen, Sonja hat ihre Schwester nicht von der Wohnung aus angerufen. Am Stiegelmeierplatz sollte sie aber erneut geäußert haben, dass sie ihre Schwester gern anrufen möchte, weswegen Robert ihr seine Telefonkarte gab und sie in eine Telefonzelle begleitete. Er soll wohl mit in der Telefonzelle gewesen sein und Sonja in seinem Beisein die erste Ziffer gewählt haben. Er behauptete, es waren noch 6 D-Mark auf seiner Karte. Später gab er an, dass die Karte wohl defekt gewesen sein muss. Diese Aussage ist deshalb widersprüchlich, weil der Automat direkt angezeigt hätte, wenn die Karte defekt gewesen wäre. Sonja hätte also gar nicht wählen können. 2.28 Uhr soll er in die Tram gestiegen sein. Dort hat er laut seinen Aussagen eine Gruppe von 6 Engländern oder Amerikanern nach der Uhrzeit gefragt, die ihm aber nur scherzhaft "zu spät für dich" geantwortet haben sollen. Danach will er den Trambahnfahrer nach der Uhrzeit gefragt haben, der sie ihm mitteilte. Der Trambahnfahrer wurde ausfindig gemacht, aber konnte sich nicht daran erinnern, dass ihn jemand nach der Uhrzeit gefragt hat. Es bestehen allerdings große Zweifel, dass die Aussagen der 3 Freunde tatsächlich stimmen. Denn es war absolut nicht üblich, dass sich die beiden Schwestern nachts anriefen, um von der jeweilig anderen abgeholt zu werden. Eher hätte Sonja um diese Zeit ihre Eltern angerufen. Zweitens, ihre Schwester übernachtete damals oft bei ihrem Freund, also wäre es sogar wahrscheinlich gewesen, dass Sonja sie gar nicht erreicht hätte. Drittens, Sonja kannte die Nummer ihrer Schwester nicht auswendig, weil sie eine neue und recht lange Nummer hatte und sie außerdem nicht weit von ihr und ihren Eltern entfernt wohnte. Sonja hatte also nicht oft einen Grund, bei ihrer Schwester anzurufen. Die Nummer stand außerdem nicht im Telefonbuch, sodass sie diese an der Telefonzelle auch nicht hätte heraussuchen können. Ihr Notizbuch, in welchem die Nummer stand, hatte sie an jenem Abend auch nicht mit dabei. Sie hätte ihre Schwester also gar nicht anrufen können. Gehen wir nochmal zurück zum Weg von Julians Wohnung zum Stiegelmeierplatz. Gegen 2.10 Uhr sollen sie die Wohnung verlassen haben. Der Stiegelmeierplatz ist ca. 1,2 Kilometer entfernt. Man braucht ca. 15 Minuten für diese Distanz. Sonja hatte einen relativ langsamen Gang und war müde, also kann man davon ausgehen, dass sie wohl eher 20 Minuten gebraucht hätte statt 15. Auf dem Weg gab es mehrere öffentliche Telefonzellen, also hätte Sonja mehrfach die Möglichkeit gehabt zu telefonieren. Sie sind am Gesundheitsamt vorbeigekommen, dort wollte Sonja laut Roberts Aussagen in einem Gebüsch austreten. Sie kam aber schnell wieder und meinte, dass sie sich beobachtet gefühlt und Angst hat. Das hat Robert komischerweise nicht wirklich interessiert. Er gab später noch 2 weitere Orte an, an denen Sonja austreten gewesen sein soll. Aber er war sich nicht mehr ganz sicher. Sonja trug an diesem Abend eine enge Lederhose und hätte diese nicht so schnell ausziehen bzw. runterziehen können. Wie sollte es also innerhalb von 18 Minuten von 2.10 Uhr bis 2.28 Uhr möglich gewesen sein, dass sie 1,2 Kilometer laufen und Sonja mehrfach versucht hat auszutreten, beziehungsweise es auch getan hat, Robert ihr seine Telefonkarte gegeben hat und mit ihr in der Telefonzelle war. Sicherlich hat es auch noch mal 1 bis 2 Minuten gedauert, in denen er die Touristen und den Trambahnfahrer nach der Uhrzeit gefragt hat. Der Stiegelmeierplatz war übrigens auch nicht die nächstgelegene Haltestelle für die Linie N20, die Robert und Sonja nach Hause hätten nehmen können. Die erste Haltestelle in der Nähe von Julians Wohnung, Hochschule München, war 460 Meter entfernt. Eine weitere Haltestelle befindet sich am Gesundheitsamt, wo Sonja austreten wollte und sich beobachtet gefühlt hat. Nachdem also Robert aus der Telefonzelle raus und in die Tram gesprungen war, hat man nichts mehr von Sonja gesehen und gehört. Zum Schluss möchte ich noch zu meiner eigenen Meinung über den Fall kommen. Das Ganze lässt mich sehr ratlos zurück, vor allem nachdem ich die genauen Beschreibungen und Widersprüche gelesen habe. Im ersten Artikel fand ich zunächst seltsam, dass die Eltern sich über Sekten informiert haben. Ich meine, dein Kind verschwindet und du spezialisierst dich erstmal auf Sekten? Da muss es ja vorher irgendwelche Hinweise gegeben haben. Nachdem ich nun aber weiß, wie ihre Freunde getickt haben, wundert mich das nicht mehr. Was mich allerdings sehr wundert, ist, warum man jemanden alleine zurücklässt. Vor allem Sonja hatte ja angegeben, dass sie sich beobachtet gefühlt hatte. Das wäre ja wiederum ein doppelter Grund, sie sicher nach Hause zu bringen. Ich musste in meiner Studienzeit auch oft alleine nach Hause, da meine Kommilitonen zum Großteil in der Stadt wohnten und ich quasi im Dorf. Da hat man aber zumindest so lange mit mir gewartet, bis ich in den Zug gestiegen bin, und das finde ich eigentlich auch normales Verhalten unter Freunden. Da wäre nie jemand auf die Idee gekommen, einfach in die nächste Tram zu springen und wegzufahren. Und vielleicht war es ja sogar gewollt, dass Sonja alleine da stand. Vielleicht war sie auch nie an der Station gewesen. Waren ihre Freunde vielleicht falsche Freunde? Ich persönlich halte es für eher unwahrscheinlich, dass Sonja per Anhalter gefahren ist, da sie ja recht vorsichtig im Umgang mit Fremden gewesen sein soll. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Freunde eventuell was wussten. Aber ja, generell bin ich da bei diesem Fall, wie auch bei einigen anderen, recht ratlos. Bis heute konnte nicht geklärt werden, was mit Sonja Engelbrecht passiert ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.